Salam und hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge heute hier bei Al-Hiwar. Ich weiß, wir hatten euch daran gewöhnt, dass wir in den ersten beiden Podcast-Folgen viel gelacht haben, viele Witze gemacht haben. Aber ich denke, euch allen geht es genauso wie uns, dass aktuell gerade wirklich niemandem zum Lachen zumute ist. Wenn wir uns gerade anschauen, was auf der Welt los ist, vor allem im Nahen Osten, der Krieg zwischen Israel und Palästina. Und das soll heute unser Thema sein. Aber bevor wir starten, gibt es auf der Welt natürlich zahlreiche andere Katastrophen. Aber eine wesentliche Katastrophe, auf die wir heute auch hinweisen wollen, sind unsere afghanischen Geschwister und was in Afghanistan passiert ist mit den Erdbeben. Zahlreiche Tote, auch dort haben viele Menschen ihr Hab und Gut verloren. Zwar nicht durch einen Krieg, aber durch Erdbeben. Und auch diese Geschwister wollen wir natürlich nicht vergessen in unseren Gebeten und dass unsere Gedanken bei ihnen sind, aber natürlich auch durch entsprechende finanzielle Unterstützung, dass wir auch diese Geschwister in Afghanistan nicht vergessen, inshallah. Aber heute wollen wir speziell in dieser Folge über den Nahostkonflikt sprechen und dazu haben wir einen Experten eingeladen und ich freue mich sehr auf die heutige Folge und den Austausch mit ihm. Lieber Bruder Hussein, Assalamu alaikum und vielen, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Es ist uns eine große Freude, dich heute hier zu haben und mal wirklich über ein Thema zu sprechen, was, denke ich mal, alle Gemüter derzeit erhitzt. Herzlich willkommen.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir wollen gar nicht groß drumherum reden, sondern wirklich direkt mal einsteigen. Ich habe heute Morgen von einem Freund aus Frankfurt eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit einem Zeitungsartikel. Wir wissen, Palästina-Demos werden ja derzeit gefühlt am laufenden Band verboten. Es soll angeblich für die Sicherheit der Bevölkerung sein, dass diese Demonstrationen verboten werden. Und er hat mir einen Link geschickt bezüglich der Demo, die in Frankfurt stattfinden soll. Die wurde ja erstmal verboten, dann wurde sie vom Gericht erlaubt und jetzt letztendlich wurde es wieder gekippt und es soll wieder verboten worden sein. Und da wird der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker von der CDU zitiert, dass er gesagt haben soll, er glaube nicht, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Grundgesetz so verstanden werden könne, Massaker an Jüdinnen und Juden zu feiern. So nach dem Motto, man veranstaltet diese Demonstrationen, um das Massaker an Juden und Jüdinnen zu feiern. Und der Oberbürgermeister Mike Josef von der SPD sagte auch, dass das Versammlungsrecht nicht dafür genutzt werden könne, antisemitische Parolen zu brüllen. Und ich denke, wir alle sind früher oder später mit dieser Behauptung konfrontiert worden, dass jegliche Israel-Kritik sofort mit Antisemitismus gleichgestellt wird. Ja. Warum? Warum ist das so? Wie kann es sein, dass ich beispielsweise andere Regierungen kritisieren kann? Wenn ich die amerikanische Regierung kritisiere, kommt keiner und sagt, das ist Kritik gegen das Christentum. Aber sobald eine Kritik gegen Israel fällt, ist es sofort Antisemitismus, Judenhass. Die Bild-Zeitung ist da sicherlich Vorreiter, in denen die da überall schreiben, offener Judenhass auf deutschen Straßen und was die sich noch alles einfallen lassen an Schlagzeilen. Warum ist das so? Was ist Antisemitismus und inwiefern kommt man darauf, dass Israel-Kritik gleich mit Antisemitismus gleichgestellt wird? Was sagst du dazu?
Ja, also das ist seit Jahrzehnten. Das ist jetzt nichts Neues. Das haben wir seit Jahrzehnten. Es ist als Antisemitismuskeule sehr gut bekannt. Sobald eine Kritik aufkommt gegenüber dem Apartheidstaat, dann sagen wir einfach Antisemitismus, du hast Juden. Und in Deutschland haben wir natürlich die besondere historische Konnotation zum Dritten Reich. Du willst also wahrscheinlich gegen Juden vorgehen, vielleicht bist du sogar Anhänger von Judenvernichtung. So dass du also ganz schnell eine Konnotation von jeglicher Kritik an Israel sofort zu, wer weiß, du bist Holocaust-nah. So, und damit ist es dann abgewürgt. Deswegen eine Keule. Das funktioniert nicht in allen Ländern des Westens so. Also in Deutschland haben wir eine besondere Situation, die in diesen Tagen wirklich heftiger rauskommt als sonst nirgendwo auf der Welt. Also so auch USA beispielsweise oder England ist nicht in dieser Heftigkeit wie bei uns. Wir sind in einer Sondersituation, sogar innerhalb des Westens, was Israel betrifft. Natürlich einmal aus historischen Gründen und wie ich auch oft argumentiere, weil Deutschland nicht eine Souveränität hat, was Auslandspolitik betrifft. So, da haben wir natürlich diese Schwierigkeit. Was ist denn Antisemitismus überhaupt? Weil Antisemitismus ist jetzt kein Begriff, den es seit Holocaust gibt. Das ist ein älterer Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert kam im Westen eine Rassenideologie immer stärker auf. Ja? In der Kolonialzeit, da hatte man ja die Idee, wir sind sowieso das Höchste auf der Welt und dann gibt es viele verschiedene andere Volksgruppen und die sind auf verschiedene Weise niedriger. Und das musste wissenschaftlich natürlich erörtert werden. Und da gab es die Idee, dass auch Juden nicht ganz die höchste Stufe haben. Und das ist dann ein positiv besetzter Begriff gewesen damals, Antisemitismus. Das war nicht negativ gemeint, das war als wissenschaftlich gemeint. Und das ist die Idee gewesen, die dann später, viel später natürlich, Antisemitismus konnotieren wir heute mit Holocaust. Das wurde es damals nicht gemacht, aber es war schon von Anfang an aus einer moralischen Sicht sehr negativ zu sehen. Aber diese Konnotation mit Antisemitismus und Israelkritik funktioniert nur wegen Holocaust. Ja, das muss man sich im Klaren sein. Das heißt, das ist die Idee, die natürlich von Israel massiv ausgenutzt wird, seit Jahrzehnten und in diesen Tagen natürlich noch mehr, viel stärker. Wann immer du Israel kritisierst, du bist wahrscheinlich nah am Antisemitismus dran. Und da gibt es sogar, du hast gerade den Antisemitismusbeauftragten von Hessen, war das, ne?
Ja.
Den hast du zitiert. Es gibt ja auch einen Bundesantisemitismusbeauftragten und wenn du auf deren Internetseite gehst, also Regierungsinternetseite, da ist auch die Frage, wie unterscheidet man jetzt eigentlich Israelkritik und Antisemitismus? Weil sie sagen ja, okay, du kritisierst Israel, aber weil du heimlich Juden hast. Aber du traust dich nicht offen zu sagen, dass du Juden hast, also machst du das mit deiner Israelkritik. Ja? Dann sind das israelbezogenen Antisemitismus. Und dann gibt es da eine Ankündigung, aber ich meine, normale Leute, die merken, Moment mal, ist jeder, der Israel kritisiert, Antisemit? Das kann man nicht durchbringen. Das ergibt keinen Sinn. Da gibt es eine schöne Internetseite, wie gesagt, von der Bundesregierung, die erklärt uns, wie kannst du das denn unterscheiden? Ja, es gibt einen richtigen Test. Einen richtigen Test. Der heißt 3D-Test. Und dieser 3D-Test, der sagt, von wem ist übrigens der 3D-Test erfunden, um das zu unterscheiden? Von Israelis. Okay? Also schon mal eine wichtige Information von einem bekannten israelischen Philosophen und Erzzionisten, der noch extremer ist als andere und Politiker. Und er hat gesagt, ihr könnt die Unterscheidung zwischen Israelkritik und Antisemitismus mit 3Ds hinkriegen. Die funktionieren so. Delegitimierung, Dämonisierung und was war das dritte? Doppelter Standards.
Ach so.
Genau, doppelte Standards. Das war der letzte. Wenn es also eine Israelkritik gibt, die entweder Israel als Staat delegitimiert, also sagt, das darf überhaupt nicht sein, so wie es
sagt. Also das Existenzrecht Israels in Frage
stellt. Genau, aber man kann auch ein bisschen weiter sagen, zum Beispiel Apartheidstaat.
Ja.
Wenn man sagt Apartheidstaat, das ist ja eine Delegitimierung, weil es ja nicht mehr legitim. Aha, das ist also dann Antisemitismus. Obwohl es eigentlich mit Antisemitismus, also Hass an Juden, hat ja gar nichts zu tun, wenn man das sagt. Und doppelte Standards. Wenn ich also Israel, ihrer Meinung nach, hart kritisiere, aber Land XYZ auf der Welt mich nicht damit beschäftige, obwohl es vielleicht ähnliche Katastrophen, Gräueltaten oder Konflikte gibt, dann ist das auch. Warum machst du das? Nur wegen Antisemitismus natürlich.
Aber dann ist ja die Human Rights Watch, dann sind es ja Antisemiten, weil die haben doch Israel als Apartheidstaat
bezeichnet. Ja, wir haben das und Amnesty International auch. Und die haben es auch gesagt. Die haben das auch genau so, kam die Antwort aus Israel. Antisemitische Leute, die dort versuchen, Sachen durchzusetzen.
Also mit anderen Worten, es gibt keine Möglichkeit, Israel zu kritisieren, ohne gleich als Antisemit bezeichnet zu werden.
Ist sehr schwierig. Sie geben dir Vorgaben. Also die Eigentlichen, die kritisiert werden, geben dir Vorgaben, was du sagen darfst, ohne Antisemit zu sein. Was zum Beispiel, was sagen sie, was darfst du sagen? Ja, es ist noch kein optimaler Zustand vielleicht. Sowas darfst du sagen vielleicht, ja? Und wir brauchen auf jeden Fall eine friedliche Zukunftsvision für die Region. So, das darfst du maximal sagen.
Also aber wenn schwammige du, Aussagen, die eigentlich
genau, sowas Allgemeines in alle Richtungen, Frieden für alle, sowas.
Ja.
Wir brauchen einen Friedensplan, solche Sachen kannst du sagen. Aber sagst du zum Beispiel, wie Sigmar Gabriel, als er als Außenminister in Hebron war, im Westjordanland, und dann war er erschrocken. Ja, ich meine, deutscher Außenminister ist erschrocken, es muss schon einiges passieren in Israel.
Ja.
So, also er war ja nicht in Israel, er war im Westjordanland, aber israelisch beherrscht. Und dann hat er gesehen, das hier ist Apartheid. Hat auch so gesagt, auch in deutschen Medien, hat gesagt, das ist Apartheid. So, zack, da bist du wieder bei 3D. Antisemitismus, der wurde auch fertig gemacht, hat sich auch wieder entschuldigt, ist viele Jahre her. Und das ist das System und das wird uns von der Bundesregierung als Methode gebracht, um eben Antisemitismus und Israelkritik voneinander zu unterscheiden. In Wirklichkeit stammt sie, wie gesagt, von erzzionistischen Israelis selbst.
Okay, das heißt, wenn wir das zusammenfassen wollen, sobald du eine Kritik an Israel ausübst, erstmal diejenigen geben, die du kritisieren willst, die geben dir vor, wie du sie zu kritisieren hast.
Ja.
Und wenn du bestimmte Punkte nicht erfüllst, was sie dir vorgeben, bist du automatisch ein Antisemit. Und dann wird die
Antisemitismuskeule. Du hast Juden.
Ja.
Was denkst du eigentlich über Hitler? So, es geht ganz schnell.
Okay.
In Deutschland, wie gesagt, natürlich viel schlagkräftiger. In anderen Ländern ist nicht so schlagkräftig.
Aufgrund der geschichtlichen
Richtig,
Konnotation, genau. Springen wir mal ein paar Jahrzehnte zurück. Wie ist das überhaupt alles passiert? Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Jugendliche vor allem oder vielleicht auch junge Erwachsene gar nicht wissen, wie es zu diesem Konflikt überhaupt kam. Vielleicht haben wir so oder können wir vielleicht so einen kleinen geschichtlichen Abriss darüber machen. Also wenn wir zum Beispiel 100 oder 200 Jahre zurückspringen, die Geschichte, wer lebte dort? Waren da die Palästinenser, waren da Israelis? Was ist da überhaupt passiert und wie kam es überhaupt zu diesem Konflikt? Und das ist ja nicht der erste Konflikt, den wir jetzt hier sehen oder die erste Auseinandersetzung, die wir jetzt hier erleben, sondern die gab es ja schon mehrere Jahre zuvor auch. Und immer wieder erleben wir neue Eskalationen in dem Gebiet. Aber könnte man einen Zeitpunkt ausmachen, wo man sagen kann, okay, das war so die Wurzel dieses Konflikts, da hat alles angefangen?
Ja, lass uns jetzt gleich im Detail darüber sprechen, damit wir wenigstens einen kleinen Abriss für die Zuschauer bekommen, auch wenn wir jetzt keine komplette Geschichtsabhandlung jetzt machen können. Aber eine wichtige Sache ist zu verstehen, Ad-hoc-Erklärungen, also Erklärungen, auf die man einfach so kommt, die man sich überlegt, die sind immer falsch. Und eine der häufigsten Erklärungen, die viele Jugendliche haben, ist, gut, die wurden im Holocaust verjagt, die wurden vernichtet, also brauchten sie ein Land. Und dann haben sie eben das in Palästina bekommen. So, das ist so die Erklärung, die ist komplett falsch. Es ist eine völlig falsche ahistorische Erklärung, aber sie spukt irgendwie in unseren Köpfen herum, vor allem bei Jüngeren, weil man eben nie das wirklich gelernt hat. In Geschichte hat man natürlich sehr viel Drittes Reich gemacht, aber Thema Palästina kam, also zumindest in meinem Geschichtsunterricht, nicht wirklich vor, wenn was war eine Randnotiz. Das heißt, diese Erklärung erstmal komplett streichen. Was ist eine richtige Erklärung? Tatsächliche Erklärung ist, was die Leute erstmal betrifft, die dort lebten, es war muslimisch seit fast 1000 Jahren dort. Und seit 400 Jahren, seit dem Ende, Anfang des 16. Jahrhunderts, war es das Osmanische Reich. Das Osmanische Reich gehörte Palästina, das ganze Gebiet gehörte einfach zum Osmanischen Reich. Von 1517, glaube ich, 400 Jahre lang. Und da lebten hauptsächlich Muslime, aber auch Christen und Juden. Und obwohl es verschiedene Arten von Spannungen historisch über einen großen Zeitraum immer wieder gab, ist es kein Vergleich zu den Spannungen, die wir im 20. Jahrhundert gesehen haben, wo alle paar Jahre es Spannungen und Kriege gab. Also es war nicht so, wie es heute ist, dass es als ein Dauerkonfliktort gilt. Das war überhaupt nicht so. In der osmanischen Zeit galt es als eines von vielen Gebieten des Osmanischen Reiches. Aber dann änderte sich natürlich etwas im 19. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts. Das Osmanische Reich wurde immer schwächer. Es fiel kulturell zurück. Es wurde auch dekadent, ganz ehrlich gesagt. Wissenschaftsfeindlich. Militärisch fiel es zurück. Dann kam Anfang des 20. Jahrhunderts der Erste Weltkrieg. Osmanisches Reich verloren, komplett zerfallen. Und das ganze Gebiet ging an die Briten. Vollständig. So, und dann muss man jetzt verstehen, okay, was haben die Briten überhaupt damit zu tun? Ne? Warum sollen die jetzt plötzlich da in Israel gründen? Da muss man wissen, im 20. Jahrhundert gab es bereits eine starke zionistische Bewegung. Lange vor dem Dritten Reich. Jahrzehnte vor dem Dritten Reich. Da gibt es immer den Namen, den man dazu wissen muss, Theodor Herzl. Er schrieb das berühmte Buch, man sagt heute auch, dass die Blaupause von Israel ist das, nämlich der Judenstaat. So, der Judenstaat hat er, glaube ich, wie war das, 1896, ja, Ende des 19. Jahrhunderts hat er es geschrieben. Und darin argumentierte er, wir Juden kommen nicht klar in der westlichen Welt, in Europa. Es gibt zu viele Schwierigkeiten. Wir haben diesen wissenschaftlichen Begriff des Antisemitismus, der gegen uns benutzt wird. Was wir brauchen, ist ein eigener Staat. So, das war das erste Mal, dass so etwas sehr prominent aufgeschrieben und verteilt wurde als eine Idee. Nicht nur als eine Idee, sondern er war wirklich ein Aktivist. Er war kein reiner Philosoph. Er wollte es wirklich schaffen, auch wenn es in seiner Lebenszeit nicht wurde. Ja, und dann wurde diese Idee zusammengebracht mit sehr starken zionistischen Bewegungen im UK, also im Britischen Reich. Sie waren dort sehr aktiv. Rothschild ist ein wichtiger Name in diesem Zusammenhang. Und dann kamen zwei Interessen zusammen. Einmal haben wir Palästina, gehört den Briten. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg, das ganze Gebiet gehört den Briten, es ist unter ihrer Herrschaft. Trotzdem ist es natürlich immer noch aus dem Osmanischen Reich ein muslimisch-arabisches Gebiet, nach wie vor. Die Bevölkerung hat sich noch nicht geändert. So, es gehört aber den Briten. Und gleichzeitig haben wir aber eine starke zionistische Bewegung, die sagt, wir möchten das gerne für uns haben. Lange, wie gesagt, wir sind jetzt 1917. Ja. Hitler spielt noch gar keine Rolle. Es gibt noch keinen Hitler-Holocaust. Und da gab es diese berühmte Balfour-Erklärung von dem britischen Außenminister. Es war ein kurzer kleiner Brief. Der wurde geschrieben an den Baron Lord Rothschild, einer der Köpfe des Zionismus. Und da wurde einfach nur geschrieben, seine Majestät, der britische Thron, sagt, wir sind zuversichtlich, das Land Palästina, was ja jetzt unter unserer Herrschaft steht, dort einen Judenstaat für euch errichten und euch geben zu können. Unter der Voraussetzung allerdings, dass die ganzen nicht-jüdischen Völker, die dort leben, keinerlei Leid davon tragen. So, das war ein sehr kurzer Brief, und zwei Sätze gewesen. Und das wird eigentlich als die Initialzündung politisch für Israel heute verstanden. Das mit kein Leid bringen für andere Völker ist natürlich völlig absurd dann in der Geschichte gewesen. Aber dann hat es noch lange gedauert, weil das war nur eine politische Absichtserklärung von England. Das hat noch sehr lange gedauert und dann erst tatsächlich nach den Ereignissen vom Zweiten Weltkrieg, nach Holocaust, nach Vertreibung, dann konnten sie 1947, hat dann die damalige UN, die im Wesentlichen einfach nur Sowjetunion und Westen war. Das war nicht so wie heute. Heute Multipol, China und so. Damals gab es kein China. Es gab China, aber spielen politisch keine Rolle. Afrika und so sowieso nicht. Die haben dann gesagt, okay, wir machen Teilung, dieses Gebiet, Palästina, was unter britischer Herrschaft steht, wir machen ein arabisches Gebiet und wir machen ein jüdisches Gebiet draus. Und die Zionisten haben das auch akzeptiert. Sie wollten das. Die Araber nicht, weil es war natürlich mit Vertreibung und Verlegung von Bevölkerung verbunden. Und sie waren ja auch die absolute Mehrheit. Und dann wurde es aber gewaltsam durchgesetzt und dann ein Jahr später, 1948, wurde eben Israel ausgerufen. Direkt ging es natürlich mit einem Krieg los. Sehr viel Vertreibung, sehr erfolgreicher militärischer Krieg aus zionistischer Sicht. Und dann Nakba ist ja genau dieses Datum der Unabhängigkeitserklärung vom Mai 1948. Und dann sind da Zehntausende geflohen in verschiedene Länder, in Nachbarländer, in arabische Länder und dann verteilt sogar über den Westen. Und das war dann eben der Beginn von Israel.
Das heißt, die Theorie von dem Staat Israel, die gab es quasi schon lange vorher, aber die Praxis umgesetzt, als man dann wahrscheinlich gesehen hat, okay, jetzt gibt es einen Grund dafür, jetzt nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, Holocaust, Vertreibung, jetzt ist es an der Zeit, quasi diese Theorie in die Praxis umzusetzen und dann hat man das auch mit...
Ja, also das Umsetzen begann schon viel früher, wie gesagt. Das Umsetzen begann spätestens bei Balfour-Erklärung, ja, da sind wir 1917 jetzt. Da begann es und es wurde auch immer stärker und stärker und es ging auch immer mehr schon vor dem Zweiten Weltkrieg dorthin. Ja, sie versuchten sich dort heimisch zu machen, aber dass es dann als Staat von den Briten wirklich anerkannt und ihnen gegeben wird, das war erst 3 Jahre danach, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja. Okay. Und jetzt sieht man ja, der Staat Israel, der, ich sag mal, wird tatsächlich auch ausgenutzt von diversen, ich sag mal, Regierungen. Ich hatte erst vor kurzem eine Rede von Joe Biden tatsächlich gesehen, der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten. 20, 30 Jahre vorher hat er so eine Rede gehalten, wo er sagte, bezüglich Israel, das war die beste 3 Milliarden Investition. Gäbe es kein Israel, wir hätten Israel gegründet, um unsere Interessen dort quasi durchzusetzen. Und eine Aussage hat mich da besonders wirklich erstaunt, wo dann gesagt wurde, Israel hat keine permanenten Freunde oder Feinde, sondern Amerika hat keine permanenten Freunde oder Feinde, sondern Amerika hat Interessen. Das heißt, einmal kann Amerika auf deine Seite sein, weil sie ihre Interessen darin sehen und einmal kann es von heute auf morgen komplett zunichte gehen, wie bei Saddam beispielsweise, denke ich
mal. Also das ist hier historisch auch sehr interessant. Wir haben ja die Briten. Warum haben sie denn überhaupt das letztlich zugelassen? Es war nicht nur einfach starke zionistische Lobby, sondern es war, wie du gerade gesagt hast, wir haben parallele Interessen gehabt. Weil die Briten, die selber jetzt dann nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich zusammengefallen sind und auch überall sich zurückziehen mussten, die hatten trotzdem ein großes Interesse, danach dann USA, die Supermachtstellung übernommen haben, dass sie noch einen Fuß hatten mitten im Herzen der islamischen Welt. Weil man muss ganz wichtig wissen, das 20. Jahrhundert war ja konfliktmäßig eigentlich geprägt von Kalten Krieg, Sowjetunion und Westen. Aber historisch von einer höheren Sicht, wie das ein amerikanischer Historiker gesagt hat, ist das eigentlich so eine Art Verirrung gewesen, so hat er es beschrieben. Es war eine Verirrung für uns. Der eigentliche Feind seit Jahrhunderten war die islamische Welt. Und auf den müssen wir uns jetzt wieder konzentrieren im 21. Jahrhundert. Das war seine Folge. Und da ist es doch das Beste, was man haben kann, wenn man mitten in der islamischen Welt eine Kolonie hat. Eine bis an die Zähne bewaffnete, sehr reiche Kolonie, die alle in Schach hält und auch ein permanenter Konfliktherd ist und alle anderen auch am Boden hält. Und deswegen waren britische Interessen und zionistische waren parallel, hat funktioniert. Aber wie du sagtest, das muss nicht ewig so sein. Es kann zum Beispiel sein, dass die amerikanischen Interessen jetzt, die das wie gesagt übernommen haben von den Briten, dass die sich ändern. Und momentan, Stichwort China, sie ändern sich auch. Es gibt jetzt schon Stimmen, jetzt gerade im aktuellen Kriegslage, aus den USA, die sagen, wollen wir wirklich, egal wie hoch der Preis ist, für Israel einstehen? Das ist eine Aussage, die ich immer mehr jetzt von reichweitenstarken Podcastlern sehe. Die sind keine Palästina-Freunde, sind keine Muslime, wollen nichts zu tun haben mit Arabern. Aber sie sagen einfach nur aus einer rein amerikanischen Sicht, ist das noch unser Hauptinteresse? Ich dachte, wir haben hier die Weltmacht China, die gerade aufsteigt und plötzlich schicken wir 2 Flugzeugträger ins Mittelmeer. Warum denn? Ich dachte, Taiwan, China, was ist mit dem Südpazifischen Meer? Und da kommen auch Konflikte zu. Das ist ein Widerspruch. Muss man sich, also ich stelle mir das vor, wie in einer Wand ist so ein kleiner Riss drin. Ne? Aber dieser Riss, der geht auseinander und die ganze Mauer wird dann klaffen. Das ist auch eine Gefahr, die die Israelis sehen. Aber bei der sie fundamental nicht viel machen können, weil sie basieren als Kolonie bis heute, basieren sie auf dem Westen. Es gibt auch unter Muslimen manchmal diese Vorstellung von dem unglaublich starken Israel, was so stark ist, weil die Leute so gut sind, so fleißig sind, sie dominieren Naturwissenschaften, haben so gute Leute und deswegen sind sie für sich genommen so stark und die ganzen vielen Millionen Araber drumherum sind einfach alle schwach und zurückgeblieben. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sie brauchen permanente Wirtschaftshilfe aus dem Westen, Militärhilfe aus dem Westen, sogar jetzt Soldaten, die hingeschickt werden aus dem Westen. Wenn der Westen irgendwann sagt, das ist gar nicht mehr so unser Hauptinteresse, dann war es das. Das hat zum Beispiel der eindeutig zionistische Analytiker Brzezinski, bevor er verstorben ist, hat er das noch gesagt. Wenn wir die Region verlassen müssen, was passieren kann, dann gebe ich Israel noch 5 Jahre. So, das heißt, in dieser Interessenlage sind wir gerade in einer historischen Zeit.
Mhm. Ja, auch wenn man sich da die Ausstattung anschaut, Iron Dome und alles andere, was da in Israel verfügt. Ja, also man kann sich das gut so vorstellen, dass wenn irgendwann Israel nicht mehr in amerikanischen Interessen liegt und die sich da zurückziehen, dass dann wirklich quasi die Region dann ja, wieder aufgegeben wird in dem Sinne, dass dann wieder die Araber da die Vorherrschaft dann eventuell erlangen können.
Weil schau mal, was passiert ist. Wir hatten eine historische, aber trotzdem in absoluten Zahlen relativ kleine Militäraktion jetzt von der Hamas. Wir sprechen ja gleich drüber. Und die erste Reaktion war sofort, wir brauchen Hilfe aus den USA, wir brauchen Munition, wir brauchen neue Raketen. Scholz, bring uns bitte Schiffsladung. Sofort Hilfe an den Westen. Wieso? Ich dachte, ihr seid so stark. Seid ihr eben nicht. Das ist wirklich das Historische gerade. Das ist auch das wichtigste Element aus meiner Sicht im aktuellen Krieg.
Das führt uns ja jetzt zu dem aktuellen Konflikt, was ja gerade passiert ist. Ich frage dich mal jetzt so persönlich, wie hast du davon erfahren? Du bist morgens aufgestanden, wie hast du davon erfahren?
Was ja, genau so wie wahrscheinlich die meisten. Ich habe einfach gehört, es gab anscheinend militärische Aktionen von Hamas. Ausmaß war allerdings noch gar nicht klar. Es hieß, ich glaube, es waren 20 Israelis, die getötet wurden. Das war, glaube ich, eine der ersten Zahlen. Und sie sind irgendwie durchgebrochen durch die Grenze. Okay, es war ja in den ersten Momenten nicht einzuschätzen. Okay, dann sind vielleicht irgendwelche irgendwie durchgebrochen durch die angeblich bestgesicherteste Grenze der Welt, wie auch immer sie es geschafft haben. Und da gab es dann einen Konflikt mit Soldaten, 20 Tote und das war's. So, das war die erste. Und dann hat man ja erst in den nächsten Stunden gemerkt, das ist viel, viel größer. Und dann hat man sofort gemerkt, okay, das ist ein historisches Ereignis sogar, weil das hat es einfach noch niemals gegeben. Also wir haben ja gerade abgebrochen schon bei der Gründung Israels, aber danach gab es Kriege um Kriege. Beispielsweise 67 hatte der 6-Tage-Krieg. Israel hat einfach die arabische Welt überfallen, einfach präemptiv. Und sie haben wirklich in kürzester Zeit alle arabischen Armeen in Schach gehalten und von denen Land genommen. Gaza haben sie erobert. Damals kamen wir ja erst Gaza zu Israel. Westjordanland haben sie erobert. In kürzester Zeit, sie konnten nichts machen. Also die Stärke war so groß. Yom Kippur war dann wieder so der Rückschlag sozusagen. Die Araber haben zurückgeschlagen. Aber trotzdem, Israel konnte das alles verteidigen.
Und übrigens war das jetzt der 50-jährige genau. Tag zum
Fast ein Tag, ich glaube ein Tag daneben. Richtig, war Yom Kippur. Aber Yom Kippur war auch kein großer Sieg für die Araber. Immer noch war Israel sehr stark dominant. Dann konnten sie sogar in den Libanon einfallen, Anfang der 80er. Sie mussten sich dann in den letzten Jahrzehnten zurückziehen. Sie mussten aus Gaza wieder raus, 2005. Sie mussten 2000 schon aus dem Libanon wieder raus. Man hat gemerkt, okay, vielleicht habt ihr nicht mehr die Dominanz wie früher. Aber es war nie so klar und es ging über so einen langen Zeitraum, dass du das gar nicht so realisiert hast. Plötzlich jetzt hier ist aber ganz anders. In kürzester Zeit, ich meine Palästinenser. Palästinenser sind nicht arabische Armeen. Sind nicht Widerstandsorganisationen im Libanon. Das ist aus meiner Sicht, war es immer eine schwache, unterdrückte Truppe. Ja, sie hatte ja all die Mittel nicht. Und sie konnte, ich kann mich noch gut in meiner Jugend erinnern, es gab immer diese typischen Bilder von im Westjordanland, Steine werfen den palästinensischen Jugendlichen. So, das war doch der Standard. Und Steine werfen ist natürlich keine Frage gegen einen Panzer oder gegen eine Armee. Und wir haben natürlich mehr gesehen in den Gaza-Kriegen, in den 2010ern, aber das waren auch noch Raketen, die sind geflogen, meistens entweder manchmal sogar in Gaza gelandet oder irgendwo in der Wüste gelandet. Das war nicht zu vergleichen mit dieser Stufe. Und deswegen war es natürlich dann, als man es gesehen hat, war es schon ein Schock für alle, sehr überraschend, dass das überhaupt möglich war.
Also ich kann mich auch sehr gut daran erinnern. Ich bin aufgewacht, habe gesehen, da gibt es irgendwie einen Konflikt. Mhm. Aber habe mir nichts Großes dabei gedacht, weil, und das ist, wo ich im Nachhinein gesagt habe, was eigentlich traurig ist, weil man so daran gewöhnt ist, immer wieder zu hören, dass es da Eskalation gibt, Gewalt gibt, Tote gibt. Dann denkt man sich, ach, es ist wieder eine der vielen Eskalationen, was traurig ist eigentlich, was ich im Nachhinein wirklich bemerkt habe, bis ich dann gesehen habe, okay, das ist doch scheinbar etwas Größeres. Irgendwie redet man länger darüber, okay, was steckt denn dahinter? Ich habe mich nicht sofort damit auseinandergesetzt, sondern erst im Nachhinein erfahren. Aber eines der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, ist, wie konnte das passieren eigentlich? Weil, wenn wir das jetzt zusammenfassen wollen würden, Hamas-Kämpfer, wie man die offizielle Geschichte, Hamas-Kämpfer sind zum einen durch Paraglider von der Luft her über See, haben über 15 Grenzposten durchbrochen oder Zäune durchbrochen, sind da eingefallen. Über ein Jahr Planung, mehrere hundert oder tausend Kämpfer waren da irgendwie involviert in der ganzen Geschichte, sind da eingefallen und haben quasi ein Festival gestürmt, dort, wie gesagt wird, erstmal in den Nachrichten gesagt wird, Massaker irgendwie angerichtet.
Israelische
Medien, richtig, Massaker und dann Leute entführt und kam friedselig wieder raus. Und irgendwie nach 5 Stunden kam dann irgendwie die israelische Armee und hat dann irgendwas gemacht. Da hat sich für mich erstmal die Frage gestellt, wie konnte das überhaupt passieren? Der Mossad, Geheimdienst, IDF, eines der besten oder das beste oder der beste Geheimdienst auf der Welt, wie man sagt, die selber über sich sagen und sich brüsten damit, dass sie alles abhören. Und Ex-IDF-Soldaten, da gibt es auch ein Interview von Mark Friedrich, eine Journalistin wurde da interviewt, die früher im Geheimdienst gearbeitet hat, die meinte, es konnte keine Taube irgendwo landen, ohne dass wir es gesehen haben. Es konnte keine Katze irgendwo laufen, ohne dass wir es gesehen haben. Wie konnte es passieren, dass erstmal so viele Leute das geheim gehalten wurde quasi, dass keiner davon erfahren hat, dass der beste Geheimdienst der Welt nicht mal was davon wusste, dass sie seelenfriedenruhig da reinspaziert sind, alles gemacht haben, wieder rauskamen und so weiter. Und erst später passierte das. Also das war für mich so ein Zeichen, wo ich gesagt habe, okay, da stimmt irgendetwas nicht. Und da liegt die Vermutung nahe und das ist nicht nur meine Vermutung, sondern das gibt es auch tatsächlich auch in der medialen Welt, was man auch immer wieder hört. Stichwort False Flag Angriff, dass man durchaus wusste, was da passieren wird, weil die Hamas-Kämpfer, die dann gefangen genommen wurden und verhört wurden, die selber haben gesagt, wir waren schockiert, dass die Checkpoints, wo wir entlang gelaufen, leer waren. Die israelische Armee war abgezogen, keiner war da, wir waren überrascht, wie leicht es uns gemacht wurde, da reinzukommen und rauszukommen. Und da stellt sich die Frage, oder die Vermutung ist da nah, und jetzt, ob man jetzt sagt, Schwurbler-Meinung oder nicht, aber wir haben gesehen, bei Corona und so war es ja auch so, da ist die Vermutung halt nah. Kann es sein, dass der Mossad durchaus wusste, was passieren wird und frei hat machen lassen, um danach einen Grund zu haben, quasi mit dem Konflikt oder mit dem Gazastreifen und mit den Palästinensern ein für alle Mal den Garaus zu machen. Ähnlich wie beispielsweise Amerika 9/11. Gehen wir mal davon aus, okay, was soll's, 9/11 wurde nicht von Amerika quasi durchgeführt. Okay, gehen wir mal davon aus, aber sie wussten, was passieren wird. Sie haben einfach nur die Hände hochgehalten, haben einfach mal gewähren lassen, um danach einen Grund dafür zu haben, in den Irak einzumarschieren, 1,2 Millionen tote Zivilisten dann zu haben. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, was wir vor kurzem auch lesen konnten, wo gesagt wurde, entweder ihr steht mit Israel oder mit den Terroristen. So was Ähnliches hat doch George Bush damals auch gesagt, oder? Entweder ihr seid auf der Seite von Amerika oder auf der Seite der Terroristen. Und am Ende hat sich herausgestellt und die ganze Welt hat gesehen, dass es keine Massenvernichtungswaffen im Irak gab. Die sind völlig umsonst dahingegangen, haben so viele tote Menschen. Das heißt, wenn wir am Anfang auf der Seite Amerikas gestanden hätten, hätten wir tatsächlich auf der Seite des Unterdrückers gestanden. Richtig. Wie sieht es jetzt aus?
Also was diese Theorie betrifft, kommen wir erstmal dazu. Wir sind jetzt mittendrin. Und historisch gesprochen ist es so, dass man so etwas erst vernünftig analysieren kann, viele Jahre später. Aber wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben, also von dem, was wir mittendrin sehen. Ich glaube, in dem heutigen Zustand, mit den limitierten Informationen, die wir heute haben, dass diese Behauptung nicht zutrifft. Und worauf basiert diese Behauptung? Wie du schon sagtest, das Einzige, worauf sie basiert, ist, wie konnte das geschehen? Und dann kommt die schnelle Antwort, ja, sie müssen es erlaubt haben. Das kann nicht anders sein, weil sie sind so übermächtig. Und das ist wieder dieser Nimbus. Sie sind so übermächtig. Sie haben hervorragende Technologien. Sie haben perfekte Grenzüberwachung. Sie haben Spione und so weiter und so weiter. Sie können es nicht verpasst haben. Und deswegen sagt man, sie müssen es gelassen haben. Okay, aber es könnte ja sein, und ich behaupte, das geht eher in die Richtung, dass sie zu großen Teilen versagt haben. Das heißt, dass dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit eben nicht zutrifft. Dass es wirklich nur ein Mythos ist, der nicht realitätsbasiert ist. Wir haben inzwischen schon ein paar mehr Informationen, weil Führer der Hamas haben sich ja geäußert zu dieser Aktion. Und sie haben gesagt, sie haben es 1,5 bis 2 Jahre vorbereitet. Unter der Hamas wussten es nur ganz wenige. Er sagte, eine Hand kann man sie anzählen. Ich weiß nicht, was das heißt. 4, 5 Leute? Mehr nicht. Mehr wussten es nicht. Das heißt, es ist organisiert wie ein Baum, bei dem die ganzen einzelnen Kämpfer und Leiter und Kommandoführer, die wussten gar nicht über die ganze Aktion Bescheid. Die wussten nur über ihre eigene kleine Aktion, aber nicht, dass parallel das stattfindet. Das erklärt zum Beispiel das Thema Spione, dass es nicht so ganz klar war. Dann gibt es sowohl aus Ägypten als auch aus den USA die Information, es gab ein paar Hinweise, dass es etwas passieren würde, aber sie wussten nicht genau was. Ist es eine militärische Übung, die einfach nur in Gaza stattfindet? Das wussten sie auch, dass dort Übungen stattfinden, dass sie sogar Fake-Siedlungen aufgebaut haben in Gaza drinne, Modellsiedlungen, bei denen sie Übungen durchgeführt haben oder mit diesen Paraglidern Übungen. Das war alles denen bekannt. Aber sie wussten nicht, ist das jetzt vielleicht nur noch eine Übung oder ist keine Übung? Dann gab es angeblich eine Warnung aus Ägypten. Ägypten hat das mehrfach gesagt. Israel weist das aber zurück, dass es keine Warnung gab. Es geht immer weiter in diese Richtung und letztlich das größte Argument dagegen ist der Effekt von dem. Man sagt immer, okay, jetzt haben sie den Grund, Gaza zu bombardieren und vielleicht sogar, es geht ja ein bisschen so Nakba 2, ja, also aus dem Norden vertreiben in den Süden und dann vielleicht irgendwie Ägypten dazu bekommen, 2 Millionen Bevölkerung aus Gaza aufzunehmen und dann Gaza komplett einverleiben. Aber das Hauptproblem ist, nochmal, Israel basiert auf Abschreckung. Israel ist dort ein Fremdkörper, eine Kolonie in der islamischen Welt, gefüllt aus dem Westen und Sowjetunion. Es ist aber dort von Feinden umgeben und ist auch feindlich zu der Umgebung. Ein Apartheidsregime. Das heißt, in dem Moment, in dem die Abschreckung Risse bekommt und schwächer wird, 2006 zum Beispiel mit dem Libanon, war schon ein schlimmer Riss. Aber das ist jetzt nochmal, das ist wie so eine Explosion an der Mauer der Unbesiegbarkeit. Wenn sie das also geplant hätten, dann wäre das, sagen wir mal, mindestens so ein katastrophaler Plan gewesen. Also entweder wir sagen, sie haben versagt, das zu erkennen, militärisch zu erkennen, das ist das, was ich für wahrscheinlich halte. Oder die Verschwörungstheorie trifft zu, aber dann haben sie völlig mit den Folgen versagt. Und das glaube ich weniger, weil das können sie schon besser abschätzen, was das in der Region bedeutet, wenn man so große Schwäche zeigt. Weil das ist ein Problem. Weil stell dir mal vor, Gott verhüte, dass sie jetzt tatsächlich ein Massaker dort veranstalten, ein Genozid und Völkervertreibung. Trotzdem hast du immer noch das Problem, das riesige Problem, du hast keine Unbesiegbarkeit mehr. Und deine ganze Situation als Kolonie in feindlicher Umgebung ist die gleiche geblieben wie vorher. Interesse der USA wird schwächer werden, das ist klar. Es wird schwächer werden, weil entweder konzentrieren sie sich auf China oder sie verschwinden komplett. So, sie können sich nicht rumschlagen mit Nahen Osten. Das heißt, es wäre strategisch eine katastrophale Fehlentscheidung gewesen. Und das ist mehr sogar eine schlimmere Entscheidung, als nicht mitzubekommen, wie dort Grenzüberbrüche kommen.
Aber jetzt, vielleicht kommen wir nochmal zu dem Punkt, was da jetzt wirklich passiert ist. Also was hat genau die Hamas jetzt gemacht? Man hört ja, letztens habe ich jetzt in der Bild-Zeitung gelesen, 120 Babys wurden da geköpft.
Und dann hat also du meinst jetzt bei der Militäraktion
selbst? Genau, bei der Militäraktion. Okay. Und man hört ja dann letztendlich auch in den westlichen Medien, ja, die Hamas hat jetzt Babyköpfe enthauptet und dann hat nicht mal die israelische Armee das dann bestätigen können. Kannst du uns vielleicht mal sagen, was denn da jetzt überhaupt passiert ist?
Also erstmal die wichtigste Information bei solchen Aussagen, wie Babys, 40 Babyköpfe hier, eine Journalistin hat das nämlich im Fernsehen gesagt, das war die ursprüngliche Quelle. Ein Journalist hat das im Fernsehen gesagt, danach haben es andere bestätigt, sagen sie, das stimmt. Dann hat die Journalistin selber gesagt, ja, ich habe selber das gar nicht gesehen, ich habe das von einem gehört. Dann hat der israelische Armeesprecher das zurückgenommen, dann hat aber Biden plötzlich das wieder bestätigt. Also es ging ein schönes Hin und Her. Bei so etwas gilt immer, das ist Teil von Kriegsgeschrei. Hier geht es nicht um Information und Wahrheit, damit man herausfindet, was Hamas oder Israel gemacht hat oder nicht. Darum geht es gar nicht. Das ist nicht das Thema.
Man sagt ja, im Krieg ist das erste Opfer immer die Wahrheit.
Ja, genau. Und das Wichtigste ist, wir brauchen die Emotionen und die gehen hin und köpfen 40 Babys. Also sind Barbaren, also müssen wir sie auslöschen. So, das ist die ganz einfache emotionale Logik. Also erste wichtigste Information ist aus meiner Sicht auch ein koranischer Grundsatz. Egal, was Sie sagen, es gibt keinen Grund, das zu glauben. Es ist wirklich egal, was sie sagen. Und im heutigen Zeitalter gilt auch, Videos oder Bilder sind keine Beweise mehr. Ja, ich meine, wenn das irgendwelche Amateure fälschen können, dann können das Geheimdienste sicherlich auch fälschen. Das schafft der Mossad noch. So, also das ist nicht das, woran man glauben kann. Was man glauben kann, ist, wenn die Palästinenser etwas sagen, was zu ihrem eigenen Nachteil ist, dann kann man das glauben. Und wenn die Israelis etwas sagen, was zu ihrem eigenen Nachteil ist, oder wenn es unabhängige Informationen gibt. Aber unabhängige im Moment in der Region gibt es praktisch gar nicht natürlich. So, also das erstmal zur Informationslage. Was wir wissen, was Hamas selber gesagt hat, von dem, was auch Israelis bestätigen. Es gab eine Militäraktion auf vielen verschiedenen Weisen, Durchbrüche, ein Dutzend Durchbrüche. Sie sind in verschiedenste Siedlungen und Kleinstädte eingefallen, auf Militärposten eingefallen. Es gab viele Kämpfe mit Soldaten. gab schon mindestens über 100 sofort am ersten Tag schon, wie wir gehört haben, es wurden dann später immer mehr gefallene Soldaten. Wir haben dieses Festival gesehen, direkt an der Grenze zu Gaza. Nur nebenbei, wer macht eigentlich ein Festival direkt an der Grenze zu einem Freiluftgefängnis? Also unabhängig von dem, was passiert ist, was ist das für eine Abscheulichkeit, die man einfach so ungefragt in den Medien schreibt? Ja, wir haben ein Freiluftgefängnis. 2 Millionen Menschen unter katastrophalen Bedingungen, auch bevor schon Strom und Wasser abgestellt wurde. Katastrophe. Wie einer aus Gaza beschrieben hat, wenn man in Gaza geboren wird, dann wird man in den Tod geboren. So, und da mache ich dann also so ein Rockfestival, Friedensliebesfestival, so ein Disco an der Grenze zu Gaza. Was ist mit diesen Menschen los? Das zeigt auch, was Apartheid bedeutet. Ja, wir haben hier ein Riesen-Konzentrations-Internierungslager, das ganze Volk ist eingesperrt und daneben feiern die Leute. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Erstmal die Situation, unabhängig von dem, was geschehen ist. Dann haben wir gesehen, wie Leute weggerannt sind. Ja, es gibt diese Videos, wie sie weggerannt sind. Und wir haben auch gesehen, es gibt einzelne Videos, wie Polizisten und Soldaten Schusswechsel hatten mit Hamas-Kämpfern und Paraglider, die man gesehen hat. Dann haben wir gehört von den Israelis, dass es Massaker gab, dass sie also zu hunderten Zivilisten getötet haben. Und auch Soldaten, das geben sie natürlich auch zu. Von der Hamas haben wir im türkischen Fernsehen, ein Hamas-Funktionär hat ein Interview gegeben, er hat gesagt, wir haben niemals geplant, Zivilisten anzugreifen, sondern immer Soldaten und Polizei. Wobei Soldaten natürlich, also die israelische Bevölkerung, erwachsene Bevölkerung, besteht ja aus Reservisten. Ja, das muss man natürlich auch wissen. Viele davon, Siedler, sind immer bewaffnet. Ja, das muss man wissen. Und Siedler ist auch nicht ein einfacher Zivilist. Man muss ganz klar sagen, ein Siedler ist jemand, der andere vertreibt, um das Land zu vergrößern. Ja, also der Begriff Zivilist bedeutet nicht überall in der Welt dasselbe. Das sollte man auch wissen. So, aber er sagte auch, das muss man auch sagen, und jetzt haben wir etwas, er sagte, es sind auch Zivilisten dabei gestorben bei unserer Aktion. Und jetzt, schau mal, jetzt haben wir nämlich die Situation, er sagt etwas sozusagen, was zu seinem Nachteil ist. Und deswegen können wir das auch glauben. Ja, wir können ihm das glauben. Aber wenn nur Israel das sagt, dann können wir das nicht glauben. Das reicht nicht.
Also quasi so eine Art Schnittstelle finden, was Israel sagt, was Hamas vielleicht bestätigt, dass es so zwei Kreise und das, was sich überschneidet.
Ja, wenn der Unterdrückte selber sagt, wir haben eine Militäraktion gemacht, aber dabei sind auch Zivilisten gestorben von den Israelis, dann ist das glaubwürdig, natürlich. So, er hat aber gesagt, und das ist ein wirklich wahres, wichtiges Argument, wir haben nicht die Waffen, die ihr habt. Gebt uns Laser, gebt uns Flugzeuge, lenkgeschützte Waffen, dann greifen wir wirklich nur noch eure Kasernen überall an. Dann greifen wir nur noch eure Politiker und Generäle an. Aber wir haben das nicht. Wir haben hauptsächlich Fußsoldaten mit Maschinengewehren. Und da sind dann auch Zivilisten bei getötet worden. So seine Worte. Das ist das, was wir von ihm wissen.
Okay, jetzt haben wir quasi erfahren, was passiert ist. Aber die Reaktion, die war ja katastrophal. Ich glaube, sowas haben wir... Und man hört ja sowas in der Geschichte und denkt sich immer, wie haben sich die Menschen damals gefühlt, die sowas erlebt haben. Jetzt erleben wir sowas selber. Also, dass von Kriegsverbrechen die Rede ist, ist ja inzwischen zweifelsfrei bestätigt. Dass man auch laut den Genfer Konventionen, dass da jetzt Wasser abgeschnitten, dass eine Region von über 2 Millionen Menschen, dass dort das Wasser, Trinkwasser abgestellt wird, dass Strom abgestellt wird, dass Medikamente nicht mehr geliefert werden, dass der Treibstoff nicht mehr geliefert wird. Das heißt, 2 Millionen Menschen werden so eingeengt, dass sie eigentlich nur noch sterben können. Weil die Krankenhäuser, für die lebenserhaltenden Maßnahmen wird Strom benötigt. Die haben vielleicht ein paar Liter Diesel für die Generatoren, aber die sind auch irgendwann aufgebraucht. Die ganzen Medikamente, die sind schon aufgebraucht. Die Medikamente, kein Wasser, kein Abfluss, Krankheiten, Seuchen, die sich da ausbreiten. Und wir sehen Aussagen von dem Verteidigungsminister, das sind menschliche Tiere, die wir da bekämpfen. Kein Strom, kein Wasser. Und die Welt schaut zu. Und wenn ich jetzt die Nachrichten anschaue, lese ich immer in den Schlagzeilen, Terror gegen Israel. Aber man sieht zerbombte Städte in Gaza, man sieht Tote in Gaza, man sieht Krankenhäuser, die überfüllt sind. Und unten steht immer Terror gegen Israel. Da fragt man sich, mit was für eine Verhältnismäßigkeit hat man da geantwortet?
Ja, du erinnerst dich doch an die 3 Ds, um Israel-Kritik und Antisemitismus zu unterscheiden. Eine von denen war doppelte Standards. Und ironischerweise haben wir genau das jetzt umgekehrt. Wir haben doppelte Standards. Wir haben 1600, 1500, die bei der Militäraktion der Hamas getötet und auch, es gab ja auch Entführungen, waren. Und das ist ein Riesenterrorismus und das ist eine absolute Weltkatastrophe und die ganze Menschheit muss hinschauen. Aber wir haben jetzt schon überholt Tote in Gaza, absolutes Zerbomben. Menschen, die ohnehin schon in einem Internierungslager waren, werden jetzt völlig verzweifelt getötet ohne jegliche Grenzen. Sowas wie Krankenhaus, was du gesagt hast. Es ist nicht nur so, dass der Strom abgestellt wird, sondern die sagen, ihr verlasst das Krankenhaus aus dem Norden, ihr müsst alle nach Süden, wir zerbomben das Krankenhaus. Weil da vielleicht Hamas-Kämpfer drin sind. Das ist natürlich die ultimative Ausrede für alles, ne? Hamas-Kämpfer sind überall. Ach so, da war eine Familie mit 40 Mitgliedern drin. Ja, da war vielleicht auch ein Hamas-Kämpfer. So. Und dann kommt der Westen, und da kommt der extreme Doppelstandard und sagt, ja, Israel muss sich doch verteidigen. Ja, die müssen sich doch verteidigen. Und verteidigen bedeutet, sie können machen, was sie wollen. Das bedeutet verteidigen. Das muss man ganz klar sagen. Auch interessanterweise, ich denke gerade drüber nach, die anderen beiden Ds, Delegitimierung, Dämonisierung, das machen die auch. Also momentan, es ist nicht legitim für Palästinenser, sich zu verteidigen. Das ist nicht legitim. Und dämonisch sind sie. Es sind alles böshaft. Es sind Tiermenschen sogar, ja? Es sind keine richtigen Menschen. Es sind Tiere und wir werden sie so behandelt, hat auch Galat, der Verteidigungsminister, genauso gesagt, während er seine Abschottung gesagt hat. Das ist eine Sprache, die haben wir nicht einmal von Zionisten gehört bisher. Und wir haben schon einiges von ihnen gehört. Das ist eine ganz neue Art von Sprache. Ehrlich gesagt, ich weiß, die meisten zucken etwas zurück und wollen diesen Zusammenhang nicht hören. Aber das ist eine historische Sprache, die wir eigentlich nur aus dem deutschen Geschichtsunterricht von einer ganz gewissen Zeit kennen. Damals haben die Leute so gesprochen und wir waren dann im Unterricht, haben gesagt, oh Mensch, das war heftig, was die gesagt haben. Warum hat die deutsche Bevölkerung eigentlich nicht sofort einen Aufstand dagegen gemacht? So, und jetzt, heute sind wir hier, wir sehen wieder diese Aussagen und diesmal sehen wir, wie die deutsche Politik sagt, ja, 100%, sie haben das Recht. Natürlich. Schade ist es schon, wenn dann ein paar Zivilisten sterben, aber sie haben nun mal Selbstverteidigungsrecht. Und diese Art der Heftigkeit, wirklich, das ist sehr erschreckend. Und wir kommen auch zu dem, wie Deutschland damit umgeht. Erschreckend ist auch, wenn Deutschland dann so etwas sagt, also ich habe beispielsweise Armin Laschet gesehen, bei Maybrit Illner in der Talkrunde. Er kritisierte dann einmal Ayman Masyak vom Zentralrat. Und er sagte, weil Zentralratsvorsitzende Masyak hatte gesagt, natürlich sich von Hamas distanziert, Hamas-Operation verunglimpft, dämonisiert und hat er alles gemacht. Aber dann hat er noch gesagt, aber die unschuldigen Zivilisten, die Toten in Gaza, die müssen wir auch, das geht nicht. Und er hat noch was gesagt gegen diese Massaker und die Bomben. Und hat Armin Laschet gesagt, wie, das darf er nicht. Das darf er nicht. Ich bin so enttäuscht. Er hat alles schon gemacht. Er hat doch sich von Hamas so distanziert, besser ging nicht. Das war aber nicht genug. Du darfst die toten Zivilisten von Palästina nicht erwähnen. Du darfst nicht erwähnen, dass die Hälfte von Gazas Bevölkerung Kinder sind. Dass wir jeden Tag gerade Väter haben, die Säuglinge in der Hand halten, die gestorben sind. Das darfst du nicht erwähnen. Und Laschet sagte, wenn er will, kann er ja 5 Tage später palästinensische Tote erwähnen, aber nicht 2 Tage später. Das geht nicht. Und dann denkst du, Moment mal, wir sind doch Bundesrepublik Deutschland. Nie wieder soll das passieren, was im Dritten Reich ist. Erinnerungskultur. Und dann merkst du irgendwann, das war gar nicht bezogen auf die Menschheit. Es ging dabei nur um Juden und Israel. Aber wenn du was bei Palästina passiert, ist kein Problem. Und das macht auch ein bisschen Schockgefühl in Deutschland, weil wir kannten das in Deutschland nicht so, dass wir jetzt in einem neuen Deutschland sind, in dem im Staatsfernsehen so etwas gesagt wird.
Richtig, ja, du hast ja jetzt den Bogen schon gespannt zu Deutschland. Vielleicht noch kurz, bevor wir da jetzt einsteigen, ja, wie die aktuelle Situation in Deutschland ist. Wir haben ja mitbekommen, der Gazastreifen, also der Norden von Gaza soll ja geräumt sein. Über 1,1 Millionen Menschen sollen dann in den Süden gehen. 24 Stunden haben die da Zeit bekommen gehabt. Jetzt habe ich heute Morgen gelesen, die Bodenoffensive wurde verschoben. Ich bin nachts aufgewacht im Halbschlaf, habe ich die Nachricht mal angeschaut, habe irgendwas gelesen von wegen, die Hezbollah sagt, wenn irgendwas passiert, mischen die sich da ein. Und dann bin ich morgens aufgewacht und war bei vollem Bewusstsein und habe dann irgendwie gelesen, wird verschoben. War da jetzt irgendwas? Ich habe das nur irgendwie im Halbschlaf heute Nacht irgendwie gelesen.
Also wir haben seit mehreren Tagen immer wieder die Ankündigung und gestern hatten wir sie, gestern Abend auch im israelischen Staatsfernsehen. Die Bodenoffensive kommt diese Nacht. So, sie wurde jetzt wieder verschoben, diesmal wegen schlechtem Wetter, sagen sie. Ja, wegen schlechter Wetterverhältnisse. Was natürlich absurd ist. Das ist völliger Unsinn. Darum geht es nicht. Es geht darum, Israel ist schwächer, als wir denken. Wirklich, ich sage das zwar so oft, aber wir haben es immer noch im Kopf drin, dass sie unbesiegbar und so mächtig sind. Aber sie sind nicht so mächtig. Das sehen wir an diesen ständigen Verschiebungen der Bodenoffensive. Warum? Grund ist ganz einfach. Es wird Konsequenzen haben. Das wurde angekündigt. Ja, Hezbollah hat angekündigt, wenn ihr dort jetzt einen Massaker am Boden veranstaltet und Genozid und Vertreibung, dann kann sich der Widerstand aus dem Libanon nicht mehr zurückhalten. Und wir haben auch iranischen Außenminister gehört, der auch sagt, Iran kann dann nicht mehr einfach zuschauen. Ja, sie haben nicht mehr gesagt als das. Aber Israel geht sehr, sehr großes Risiko für sich ein. Also wir reden gerade von existenziellem Risiko. Weil stell dir vor, das passiert. Also sie sagen, okay, wir gehen trotzdem rein. Veranstalten Massaker, wollen Vertreibung machen. Und stell dir vor, dann gibt es eine Reaktion aus dem Libanon. Und dann sagen die Amerikaner, ja gut, sie haben ja die Flugzeugträger extra geschickt, um Hezbollah abzuhalten. Hat nicht geklappt, also bombardieren wir Beirut. So, dann wird natürlich Syrien, Iran mit rein und dann
bist also, du schon im Weltkrieg.
Also Potenzial für Dritte Weltkrieg, meinst du?
Wenn genau, die wirklich das Risiko ist sehr, sehr groß. Und Israel wäre mittendrin dann und dann kannst du auch Israel wirklich vergessen. Das war's dann. So, das heißt, diese Entscheidung mit der Bodenoffensive ist keine Kleinigkeit, die sie gerade die ganze Zeit ankündigen. Andererseits haben sie es fest gesagt. Ja. Sie haben gesagt, wir machen es auf jeden Fall. Sie haben ihre Panzer aufgestellt an der Grenze zu Gaza. Können wir sehen. Sie haben jetzt also kaum noch Optionen für sich selbst. Sie haben sich einen ganz engen Korridor gemacht. Wenn sie jetzt die Bodenoffensive nicht machen, dann sehen sie wirklich extrem schwach aus. Sie müssen es machen.
Also die Glaubwürdigkeit leidet dann zu 100%
drunter. Ja. Das heißt, sie müssen es machen. Also aus meiner Sicht, wenn sie das wirklich tun, dann haben sie, dann wird es sie, weiß ich nicht, keine 10 Jahre mehr geben. Das ist ein Fakt. Ja, keine Hoffnung oder Vermutung, das wäre dann ein Fakt. Aber wenn sie es machen, haben sie das Risiko von kompletter Eskalation, wo sie wieder ein fundamentales Desaster erleben könnten. Also rein strategisch gesprochen ist gerade das Apartheid-System in einem schlechten, sehr, sehr schlechten Zustand. Manche Israelis sagen auch, in dem schlechtesten, in dem wir jemals waren. Auch Yom Kippur, die Überraschung der arabischen Staaten, die damals angegriffen haben, war nicht so wie jetzt.
Okay. Strategisch gesprochen.
Ja, gut. Ja, jetzt haben wir ja natürlich zahlreiche Reaktionen auch hier in Deutschland gesehen. Seit dem ersten Tag gab es überall Demonstrationen. Hier in Berlin sieht man immer wieder Videos an Schulen oder Polizeigewalt, wie die gegen Demonstranten vorgehen. Letztens ging zum Beispiel ein Video viral, wo in einer Schule hier in Berlin sogar ein Schüler mit einer Palästinenserflagge da war und ein Lehrer kam und hat ihn dann geschlagen. Was ich mitbekommen habe, ich konnte es jetzt noch nicht prüfen, aber was ich mitbekommen habe, der Lehrer war weiterhin eingestellt, der Schüler hat dann disziplinarische Maßnahmen dann bekommen, entweder Schule verwiesen oder ein paar Tage zu Hause. Hatte auf jeden Fall mit Konsequenz zu rechnen, der Lehrer nicht, der ihn wirklich geschlagen hat und das wurde auf Video aufgenommen. Wir haben zahlreiche Polizisten, die auf den Straßen rumlaufen, überall Palästina-Flaggen oder alles, was mit Gaza, Palästina zu tun hat, wegmachen. Ein Freund von mir hat die gesehen dabei, das war hier in Berlin-Neukölln, hat die gefragt, was macht ihr? Anordnung von oben, wir müssen jetzt alle Symbole Palästina wegmachen und wir machen das jetzt einfach. Also wirklich, man glaubt gar nicht, dass man hier in Deutschland ist.
Vergiss nicht, wir sind das Land Meinungsfreiheit, ganz wichtig, Demokratie. Menschenrechte, das sind ja wir. Ja. Die autoritären Staaten sind Iran, Türkei, Russland, China. Aber plötzlich merkst du, oh, das stimmt gar nicht.
Das stimmt gar nicht.
Das hat sich erledigt.
Ja, das führt uns auch zu dem Punkt, hier Demonstrationen beispielsweise, die ja immer wieder verboten werden, dann doch erlaubt, dann wieder verboten werden. Israel-Kundgebungen dürfen stattfinden. Ja, also die Israelis dürfen sich solidarisieren, offen, da hat keiner irgendwie Probleme damit, aber sobald du...
Interessant auch, da ist es plötzlich keine Gefahr mehr für die öffentliche Sicherheit. Obwohl wir doch so viele Muslime und arabische Einwanderung haben, sogar ganz frische Einwanderung, wieso ist das keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit? Eigentlich, also rein objektiv betrachtet, wenn ich eine Pro-Israel-Demo mache und dann auch noch vielleicht in Berlin sogar, dann ist das doch offensichtlich eine Gefährdung öffentlicher Sicherheit. Aber da gilt das Argument nicht, weil es auch bei dem anderen Fall nicht, weil die Wahrheit ist. Ist nur vorgeschoben.
Also meiner Meinung nach, wenn die sich wirklich glaubwürdig darstellen wollen, dann, wenn die wenigstens Palästina-Demos verbieten, dann genauso auch Israel-Demos. Dann kann man wenigstens sagen, okay, die haben wirklich den Frieden der Gesellschaft oder der Bevölkerung im Hinterkopf. Aber so zweifelt man schon an der Glaubwürdigkeit.
Das ja, also ich zweifle nicht daran. Dass Glaubwürdigkeit hat sich komplett erledigt. Das war früher schon so. Also wir wollen nicht tun, als hätten wir vergessen. Deutschland war schon immer in diese Richtung. Aber jetzt haben wir diesen Fanatismus, diesen wirklich staatlichen Extremismus, dass wir wirklich sagen, so Leute, wir sind jetzt alle pro Apartheidsregime, pro Massaker. Und wer dagegen ist, der kriegt Probleme mit uns. Das war früher nicht so. Früher durftest du natürlich Palästina-Demos machen, zahlreich. Du konntest sogar, das ist schon länger her, in Talkshows auftreten und pro Palästina argumentieren. Aber das hat sich jetzt, das ist nicht mehr das Deutschland. Das war ein altes Deutschland, kannst du einmal Rest in Peace sagen, hat sich erledigt. Das neue Deutschland hat damit nichts mehr zu tun und ich glaube auch nicht, dass es wieder ein Zurückgehen gibt. Die letzten Zuckungen sind Gerichte, die es dann erlauben noch. Ja, die es zwischendurch erlauben, aber dann wieder von der höheren Instanz wieder verboten werden. Das sind aus meiner Sicht die letzten Zuckungen eines deutschen Leichnams leider, seine eigenen zivilisatorischen Errungenschaften, die er hatte und die groß waren, das sollten wir nicht verkennen. Das sind große Errungenschaften, aber die gibt er jetzt auf, weil die passen jetzt nicht mehr, die stören jetzt. Israel wird schwach, deswegen brauchen wir die Meinungsfreiheit nicht mehr. Ja, das ist das, was wir leider aktuell sehen. Man muss sich das im Klaren machen. Wir leben gerade in einer historischen Zeit nicht nur für den Nahen Osten, sondern auch historische Zeit im Westen, besonders in Deutschland. Das wird gerade ein anderes Deutschland.
Du hattest ja schon den Punkt Fanatismus erwähnt gehabt und das ändert so ein bisschen jetzt auch, oder was heißt ein bisschen, eigentlich sind die Parallelen so stark, die Parallelen zwischen dem Ukraine- und Russlandkrieg. Eigentlich passiert ja genau das Gleiche, was jetzt Israel mit Palästina macht. Sowas haben wir ja gerade in Europa. Und als die Ukraine angegriffen wurde, haben wir ja gesehen, die ganzen Solidaritätsbekundungen und überall die Farben von der Ukraine. Und man hat quasi das Gefühl, oder es ist auch so, dass die Bevölkerung so eingetrichtert wird, eine Meinung zu haben, und die dürfen nicht selber denken, selber recherchieren, irgendwie eine andere Meinung haben. Das hatten wir zuvor mit Corona, das hatten wir jetzt mit Ukraine, Russland, und genau das Gleiche passiert jetzt auch mit Israel und Palästina. Und ich finde, die Parallelen zwischen den beiden Kriegen sind so extrem, und da wird wirklich auch die Heuchelei teilweise extrem deutlich. Ja. Und diese Maske ist gefallen von manchen, du hattest ja ein Video dazu gemacht von Ursula von der Leyen, die Richtig. Vor einem Jahr dann gesagt hatte, was die Ukraine macht, ist menschenverachtend, und was Russland macht, ist menschenverachtend. Richtig. Und jetzt genau das Gleiche, aber ein großes Schweigen. Überall Israel-Flaggen, die da gepostet werden. Absolute Solidarität mit Israel. Sie war ja auch jetzt da in Israel. Ja, Annalena Baerbock genauso. Wir in Deutschland, und sie spricht für die gesamte Bevölkerung in Deutschland, wir Menschen in Deutschland stehen hinter Israel. Also ich frage mich manchmal, wie man diese Heuchelei, wie können diese Menschen nachts schlafen gehen und ein gutes Gewissen haben? Oder meinst du, haben die überhaupt noch ein gutes Gewissen? Ist überhaupt ein Gewissen noch da? Wie kann man so eine Einstellung da noch haben?
Also ich kann nicht in die Leute reinschauen, aber wenn wir sowas wie so eine Person wie Baerbock anschauen, ich glaube nicht, dass sie aus eigenem Antrieb handelt, dass sie also aus eigenem Gewissen heraus handelt. Ob sie nun ein Gewissensproblem persönlich hat oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hat sie sogar welche, aber spielt gar keine Rolle. Ja, weil ihr Gewissen hat nichts zu tun mit ihrem politischen Handeln. Wie so eine Puppe an eine Marionette. Ob die ein Gewissen hat oder nicht, spielt keine Rolle. Es spielt nur daran eine Rolle, wie der Faden gezogen wird von den Amerikanern. So, das ist nun mal eindeutig, wie du sagst. Die Parallel, ich meine, das ist nur ein Jahr Unterschied. Ne? Nur ein Jahr, es geht so schnell. Das ist nicht so, vor 15 Jahren war aber, nein, ein Jahr. Wir können uns alle noch erinnern, Ukraine-Flaggen überall, Schulaktionen pro Ukraine, absolute Dämonisierung, Putins Krieg, Putin ist Hitler und so weiter. Wir haben auch ganz klar die Übermacht, die den armen Underdog angreift, dem wir jetzt helfen müssen. Massaker werden veranstaltet, Strom wird abgestellt, Wasser wird abgestellt, wie gesagt, es in dem Tweet bzw. in der Rede von Ursula von der Leyen vor ziemlich genau einem Jahr hat sie genau das gesagt. Das ist ein Kriegsverbrechen. Wir müssen sie. Und dann, ein Jahr später, genau dieselben und sogar noch schlimmere Sachen, die auch tatsächlich passiert sind. In Russlands Fall waren sie nicht mal passiert. Sogar das war nicht korrekt. Diesmal sind sie passiert. Es gibt keinen Zweifel daran. Verteidigungsminister hat es selber gesagt, mehrfach, mit Stolz. Und jetzt, was machen wir? Wir posten eine Israel-Flagge jetzt, wenn wir als EU-Kommission oder als Kanzler. Also diese Art von Heuchelei, doppelte Standards, wie das Israelis vorwerfen für Antisemitismus absurderweise, die sind jetzt nicht mehr in dem Rahmen, du musst politischer Beobachter sein, um das zu verstehen. Du musst dich damit beschäftigen, du musst Analyst sein. Nein, musst du nicht. Jeder versteht das, sofort. Du musst nur die Informationen bekommen, das ist das Einzige. Deswegen bekommst du die Informationen nämlich auch nicht. Also in den Mainstream-Medien gibt es diese Information nicht. Hast du jetzt einen Artikel gelesen in der FAZ, in der stand, Ursula von der Leyen, vor einem Jahr meinte sie noch, das ist ein Kriegsverbrechen, jetzt feiert sie es. Nee, so einen Artikel gibt es nicht. Dafür musst du irgendwelche kleinen, skurrilen YouTube-Kanäle gucken. So, das ist wirklich eine traurige Situation, die natürlich mit so einer Medienmacht kommt, die aber natürlich nicht funktioniert in dem heutigen Zeitalter in der perfekten Weise. Deswegen hast du diese Abkehr vom alten Deutschland und du musst totalitär werden. Du musst nur Regeln einführen. Palästina-Flagge ist verboten. Free Gaza ist verboten. Wie? Free Palestine ist verboten? Free Gaza ist verboten? Warum? Das ist sogar völkerrechtlich wichtig und bindend. Eine notwendige Forderung. Und wenn ich das sage, werde ich es vielleicht festgenommen oder verhört wenigstens. Wie gesagt, es ist eine neue Situation. Und die größte Verantwortung aus meiner Sicht ist immer die Bevölkerung des Staates, der so handelt. Das heißt auch die gesamte deutsche Bevölkerung. Nun ist es so leider, dass die deutsche Bevölkerung insgesamt nicht die stärkste ist, wenn es um Aufbegehren gegen den eigenen Staat geht. Historisch nie gewesen und auch heute nicht. Und wenn wir uns Corona angucken, Ukraine angucken und jetzt Israel angucken, es gab Aufbegehren verschiedenster Art. Bei Corona war sie noch am stärksten. Bei Ukraine wurde sie schwächer und währenddessen wurde die Totalität der anderen Seite heftiger bei Ukraine. Und jetzt sind wir quasi Phase 3. Phase 3 ist sozusagen das endgültige Ende, Tod des alten Meinungsfreiheit Deutschlands. Und jetzt gibt es entweder bist du pro Israel oder, wie du sagtest, ne, pro Terrorismus. Das ist wirklich
Wahnsinn. Und das, die Geschwindigkeit auch.
Ja,
ein Jahr.
Ein Jahr, ja. Und das führt natürlich erhebliche Probleme letztendlich mit sich, weil jeder, der jetzt irgendwie eine andere Meinung hat und diese Probleme macht, der muss ja um seine Existenz fürchten. Also ja, viele, die ich auch persönlich kenne, die weigern sich aus Angst etwas oder ihre Meinung kundzutun, die halten sich komplett raus, weil sie sagen, wenn mein Arbeitgeber das wüsste, wenn ich bin im öffentlichen Dienst, darf das nicht machen, wenn irgendwas durchdringt an den deutschen Staat oder an die Bevölkerung, dass ich irgendwie eine andere Meinung habe, werde ich sanktioniert, ich könnte meinen Job verlieren. Also Existenzängste, die damit einhergehen. Und das ist auf jeden Fall nicht das Deutschland, was wir so kennengelernt haben oder dem wir aufgewachsen sind.
Nein, das war tatsächlich nicht so. Es gab, wie gesagt, das, was du gerade formuliert hast, bei Einzelpersonen, schwächere Form, gab es schon lange vorher. Das gab es schon. Man wurde schon angegriffen wegen Antizionismus und wurde dann in antisemitische Ecken gestellt. Das gab es alles schon. Wie gesagt, dieser 3D-Test. Alles schon alte Geschichten. Aber in dieser jetzigen Zeit ist es wirklich so ein All-Out-Krieg. Medial, psychologisch gegen die eigene Bevölkerung. Wenn du eine Demo machst, wenn du nicht mehr, wer weiß, ne, Arbeitgeber, wir können dir was, wir können dir machen. Oder Drohung vom Staat jetzt mehrfach. Du bist Ausländer in Deutschland? Ja, dein Aufenthalt. Musst du dir überlegen. Du willst Deutscher werden.
Das kannst du dann vergessen.
So, das sind die Methoden, die wir jetzt haben.
Also Erpressung, mit anderen Worten.
Ja, das sind die Methoden eines totalitären Staates. Das ist genau das, was man immer China vorgeworfen hat oder Russland vorgeworfen hat. Dann machen wir einfach genau dasselbe jetzt.
Tatsächlich ist es so. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, wie geht man jetzt letztendlich damit um? Mhm. Schweigt man das aus und sitzt das aus und schaut quasi zu, wie alles passiert? Und genau das hat man ja kritisiert in der Geschichte, wie die Menschen damals, die ja alles mit angesehen haben und geschwiegen haben. Und jetzt sind wir genau in der gleichen Situation. Was ist da, oder was macht man in der Situation jetzt einfach? Weil es sind nun mal Existenzängste da. Man könnte seinen Job verlieren, man könnte sein Haus verlieren, es könnte alles Mögliche passieren. Wie geht man mit der Situation um? Speziell diejenigen, Influencer beispielsweise, die jetzt eine etwas größere Reichweite haben. Wir sehen, auch da hört man plötzlich gar nichts mehr, die sich über jede Kleinigkeit geäußert haben. Plötzlich absolute Stille, so eine laute Stille, dass man dann die Ohren schon zuhalten muss. Mhm. Was ist unsere Aufgabe in dem Fall, einfach zu tun?
Okay, also, das hat verschiedene Aspekte. Einmal den Aspekt, was kann man realistisch leisten? Und auch den Aspekt, schätze deine eigene Lage und die Situation im Land richtig ein. Wenn das so zutrifft, von dem ich überzeugt bin, dass wir in einem totalitären Deutschland gelandet sind, was jetzt die neue Norm sein wird, dann muss man wirklich realistisch sein, weil viele der Ängste oder Vorstellungen, was passieren kann, sind begründet. Das ist nicht mehr irgendein Hirngespinst, das ist begründet. Und ich empfehle Folgendes, was zum Beispiel Demonstrationen betrifft. Deutschland hat hervorragende Möglichkeiten, Demonstrationen zu infiltrieren. Sie sind sehr gut darin. Verfassungsschutz kann dir 3 Leute schicken. Du machst mit deinen Geschwistern hier in Berlin, machst du eine Demonstration. Die wählst du alle aus, von Hand verlesen. Dann schickt der Verfassungsschutz dir noch 3 dazu. Araber sehen alle aus, wie irgendwelche Palästinenser zum Beispiel. Und dann schreien die Juden ins Gas, während deiner Demo. So, einfach dann, aha, okay, wir haben den antisemitischen Heiler, ganz klarer Fall, Beweis, wir haben natürlich gefilmt, alles ist, da kannst du auch nichts mehr sagen. Das ist auch völlig egal, was du sagst, die Sache hat sich erledigt. Und das ist jetzt, dass Deutschland das so etwas tut. Das ist nicht mehr theoretisch. Das ist eine Sache, die passiert praktisch. So, das heißt, so eine Situation ist es sehr, sehr schwierig, auf diese Weise öffentlich zu werden. Was man machen kann, ist, in einem Gebiet, das man mehr kontrollieren kann. Wir leben in einem Zeitalter, in dem das möglich ist. Wir haben Kommunikationszeitalter, wir haben hier Kameras, Internet, YouTube-Kanäle, Instagram-Kanäle und so weiter. Natürlich ist das auch abhängig davon, was sie dir erlauben. Könnte ich auch mit einem Klick sperren, klar.
Ich glaube, davon kannst du ein Lied singen, oder?
Ja, ich hatte schon einige partielle Sperrungen, keine endgültige, aber partielle schon häufig, genau. Das heißt, in diesem Bereich ist etwas möglich. Natürlich, da ist etwas möglich, in dem sie auch nicht so einfach angreifen können. Die können dir jetzt nicht einfach irgendwelche Agenten schicken, die in deinem Video jetzt auftauchen. Das funktioniert nicht. So, aber es gibt die andere Seite, die du beschrieben hast. Das heißt, die Drangsal. Vielleicht kommt die Polizei dich ja mal besuchen. Ja, und zwar um 4 Uhr morgens im Sommer. Ja? Oder jetzt dürfen sie, glaube ich, nur um 6 Uhr morgens. Dann machen sie eine Hausdurchsuchung bei dir. Dann gibt es vielleicht eine Vernehmung. Dann kommst du vielleicht mal, weiß ich nicht, sogar U-Haft. Kann man sich inzwischen ja alles vorstellen für Meinungsäußerung. Und dann ist wirklich die Frage, und das ist eine vernünftige Frage, dass man sich überlegen muss, was kann man ertragen? Zum Beispiel, es gibt einige muslimische Geschwister, die aus meiner Sicht sozusagen kopflose Emotionen haben. Das funktioniert nicht. Erstens, du musst dich sehr gut auskennen, was du machst. Ja? Und wenn du nicht derjenige bist, der sich sehr gut auskennt, dann frag doch andere Leute. Du kennst doch bestimmt welche, die du unterstützen kannst. Ist doch nicht so, dass du entweder selber nach vorne gehen musst in einem Video oder du kannst nichts machen. So ist es doch nicht. Du kannst doch Leute unterstützen, du kannst ihnen helfen, du kannst ihnen vielleicht zuarbeiten, vielleicht kannst du ihnen in irgendeiner Weise finanziell helfen, wenn sie vor Gericht gehen müssen und so weiter und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, aber du musst wissen, was kannst du persönlich denn überhaupt ertragen? Also das ist einmal die Sache. Nicht jeder kann alles ertragen. Da muss man realistisch sein, da muss man auch vernünftig sein aus meiner Sicht. Es ist nicht die Sache, dass jeder versucht jetzt, okay, es ist am besten, wenn jeder alles verliert und jeder nach vorne geht mit irgendeinem Unsinn. Das dient nicht der Sache. Aber umgekehrt darf das auch nicht ein Argument werden, dass man sozusagen rational sagt, nein, es ist die Zeit des puren Schweigens, ich kann gar nichts ertragen. Ich habe meinen YouTube-Comedy- oder Battle-Kanal gehabt, ich habe jeden YouTuber angegriffen, den ich wollte, seit 5 Jahren, habe irgendwelche Kriege gemacht, aber jetzt muss ich leider an meinen Job denken, jetzt kann ich gar nichts mehr äußern, nicht mal eine Kleinigkeit kann ich sagen. Es muss ja nicht jeder so offen sprechen, zum Beispiel, wie ich es in meinem Kanal tue. Ich habe auch in meinem Leben besondere Umstände, die mir das ermöglichen, ehrlich gesagt. Zum Beispiel mit dem Job, der unabhängig ist. Das hat nicht jeder. Nicht jeder hat diese Möglichkeiten. Ich habe auch eine Gemeinde und Familie und so, auf die ich mich stützen kann. Das sind nicht die Umstände von jedem und nicht jeder ist auch so in der Materie drin. Aber es muss ein Gleichgewicht geben zwischen den eigenen Fähigkeiten, dem, was man ertragen kann, aber auch der Bereitschaft und einem Mut, in einem totalitären System die Wahrheit zu sprechen. Und insbesondere viele von deinen Zuschauern sind ja von der Rechtsschule der Ahlul Bayt. So, und wenn wir nun schauen, was ist denn in der Schia im Jahreskalender der größte Termin, zu dem alle kommen, der mehrere Tage hintereinander begangen wird, der Epos der Schia selbst, das ist doch Ashura. Und was ist eines der Hauptmotive von Ashura? Es ist der Einsatz gegen Unterdrückung und in diesem Fall, da es um den Islam selber ging, um die Offenbarung des Propheten, wirklich für jeden Preis. Da war es wirklich für jeden Preis. Und ich stelle es mir nun sehr schwierig vor, dass wir jemanden haben, der die Möglichkeiten hat, der sich einsetzen könnte, der es sogar tragen könnte und der dann Labbaik ya Imam, Labbaik ya Hussein ruft und dann zu Ashura sagt, dieser berühmte arabische Spruch, wenn wir dabei gewesen wären, dann hätten wir einen großartigen Sieg errungen. Das ist leicht zu sagen. Aber stimmt das überhaupt? Jetzt kann man sehen, ob das stimmt. Und ich möchte das, wie gesagt, ich meine nicht das Kopflose. Ich habe das deswegen ausführlich vorher besprochen. Und auch das, was man ertragen muss. Und es ist keine Schande, wenn man das nicht tragen kann, wenn die Umstände so sind. Absolut nicht, überhaupt nicht. Dann schaut, was ihr andere Möglichkeiten habt. Aber überlegt, wenn man Rechtsschule der Ahlul Bayt ist und wenn man sagt, hier, schiitische Brust kann so viel vertragen, weil ich so viel Latim mache und so. Das ist leicht gesagt. Das ist auch keine Sache, das zu sagen. Jetzt kommt sozusagen der Test in der Wirklichkeit. Weil ich stelle mir dann oft vor, ich kann das zwar leicht sagen, aber was ist, wenn das gar nicht stimmt? Wenn ich in die Vergangenheit zurückversetzt werde und dann habe ich plötzlich alle möglichen ganz guten Argumente, warum ich nicht auf Seite der Wahrheit sein sollte. Weil es gibt ja gute Argumente immer, warum man etwas ist. Es ist nicht einfach so, die waren alle feige. Ja, historische Vorstellung, das waren alles Feiglinge, die waren einfach haben sich so war das nicht. Die hatten rationale Argumente. Nein, ist schlecht, wenn ich das, dann kann ich mich ja nicht mehr einsetzen. Was ist mit der Verbreitung des Islam und was sie alles so sich überlegt haben. Und deswegen ist es eine ganz schwierige Abwägung zwischen diesen beiden Seiten. Für die allermeisten wird allerdings das gelten, was ich gesagt habe, dass sie eher unterstützend sein müssen, aus meiner Sicht.
Ja, wir haben das jetzt auch angesprochen, auch diese, wenn wir vielleicht jetzt ein bisschen zur spirituellen Schiene kommen, zur Islam-Schiene, habe ich jetzt gemerkt, dass viele Geschwister wirklich sehr, sehr bedrückt sind. Also die Stimmung ist extrem unten, könnte man sagen. Das habe ich daher gemerkt, weil ich jetzt vor kurzem so auf Instagram so ein Reel gepostet habe mit 4 Koran-Versen, die einem Hoffnung geben sollen. Ja, weil ich gemerkt habe, okay, die Stimmung ist gerade bedrückend. Habe einer Schwester im Team gesagt, erstell mal so ein Video. Und dieses Video, normalerweise so ein Koran-Video, wenn wir es posten, hat vielleicht 10.000, 11.000 Klicks. Dieses Video hat jetzt aktuell 90.000 Klicks. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für ein Koran-Video.
Dass die Stimmung aktuell
ist. Dass die Stimmung wirklich sehr bedrückt ist und die Leute auch wirklich diese Bedrücktheit haben und der Koran und das Spirituelle auch so ein bisschen Lockerheit und ein bisschen Ruhe wieder zurückgeben. Und vielleicht sollten wir auch diesen Punkt ansprechen, weil ich auch einige kenne, die wirklich daran zerbrechen, an dem, was passiert. Sie sind bei jeder Demo dabei, geben sich so viel Mühe, machen viel, filmen alles, was die Polizei macht. Und man merkt selber, die schaden sich extrem damit, haben kaum eine Ruhepause, essen kaum noch was. Vielleicht, dass man auch so einen Appell auch an diese Leute macht, die jetzt da extrem emotional begriffen sind. Man kann es sicherlich verstehen, was da jetzt passiert, aber man darf auch sich selber in erster Linie nicht vergessen, weil wenn man sich selber kaputt macht, wird man in Zukunft nicht diese Leistung bringen, die man sonst hat.
Also auf jeden Fall ist es wichtig aus meiner Sicht, dass wir ein gutes Verhältnis individuell bei uns haben zwischen Aktivismus in dieser sehr schwierigen Phase und einer spirituellen Gesundheit bei uns. Und das kann man auch zusammenbringen und das muss man zusammenbringen. Weil sonst passiert das, was du sagst, der reine Aktivist, der sich gegen Totalität wendet in Deutschland, der brennt irgendwann aus. Und das ist die Gefahr, die du meinst mit Depressivität und Niedergedrücktheit. Und wir haben doch, wir sind nicht einfach nur Aktivisten gegen Unrecht, sondern wir haben die letzte Offenbarung Gottes bei uns, die uns stärken muss auf dem Weg der Wahrheit. Weil sonst nützt sie uns ja nichts. Sie muss auf dem Weg der Wahrheit eingesetzt werden. Und so haben wir die Möglichkeit, vergesst nicht, was wir haben an Möglichkeiten der Gemeinde zum gemeinsamen Gebet, zum gemeinsamen spirituellen Gespräch, was uns wirklich auftanken kann. Und lass uns dabei auch im Sinne der Politik und Verbindung zur Spiritualität eine Sache nicht vergessen. Wenn ein wütendes Unrecht um sich schlägt gerade und dabei viel Zerstörung anrichtet, dann ist das nicht die Zeit für Depressivität oder für Trauer, sondern es ist bei all den schrecklichen Bildern, die wir sehen und die aus meiner Sicht, die wir teilweise auch schauen sollten, nicht in allen Maßen, aber teilweise schauen sollten, damit wir verstehen, emotional wirklich begreifen, was passiert. Trotz allem ist es eine Zeit größter Hoffnung. Denn wenn das Unrecht explodiert in der islamischen Welt gegen die Palästinenser von Israel, wenn hier alle Masken von Menschenrechte und Demokratie einstürzen, und es waren auch vorher Masken, es ist nicht vorher rein echt gewesen und jetzt ist plötzlich, nein, es war eine Stufe, wie wir besprochen haben, dann kommt es die Zeit der Wahrheit raus. Und das ist eine Zeit für Möglichkeiten für jeden Einzelnen für uns, für mich, für dich, für jeden deiner Zuschauer, auf eine Weise zu wirken, ilallah, wie es sie vorher nicht gab. Ja, es gibt Zeiten von ruhigerem, persönlicher Entwicklung und es gibt Zeiten von Sturm. Und diese stürmischen Entwicklungen bieten plötzlich rein individuell und auch für Familien und Gemeinden Chancen, nach vorne zu kommen, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen, in so großen Schritten, wie es sie vorher niemals gab. Das heißt, es ist ein Zeichen und eine Zeit für Hoffnung bei all dem Graul, was passiert.
Sehr schön, sehr schönes Statement. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, und ich finde, das wird zu wenig thematisiert, weil wir jetzt schon gesagt haben, gemäß der Rechtsschule der Ahlbayt, es fällt extrem auf, dass irgendwie hauptsächlich Schiiten sich für Palästina einsetzen oder wirklich auch aktiv dagegen vorgehen. Ist dir das auch aufgefallen? Also von den anderen Staaten hört man eher wenig, eher Zurückhaltung, nicht so viel, oder ist das nur mein Eindruck?
Also meinst du jetzt auf staatlicher Ebene oder auf privater Ebene?
Sowohl als auch, also auf privater Ebene, klar gehen viele Muslime allgemein für das Wohl Palästinas auf die Straße, aber im staatlichen Sinne.
Ja, okay, also im Privaten muss man natürlich schon vollkommen berücksichtigen, alle Muslime sind davon betroffen und alle Muslime engagieren sich auch.
Ja, sowohl auch Nicht-Muslime, muss man ja auch erwähnen.
Und ganz viele Nicht-Muslime und auch viele Juden tun das ganz aktiv, sogar im Apartheid-System. Gibt es jetzt aktuell Juden, formell israelische Staatsbürger, die sich dagegen wenden? Sowohl religiöse als auch säkulare.
Aber sind das dann auch Antisemiten?
Sie sind nicht Antisemiten. Die Juden haben einen anderen Begriff. Die Zionisten, für die das vertreten, natürlich nicht alle Juden, haben einen anderen Begriff dafür. Sie nennen das der selbsthassende Jude, der sich so sehr hasst, dass er quasi in Antisemitismus ausschlägt. Das ist eine sehr kranke Ideologie, diese Antisemitismuskeule. Muss man sich darüber im Klaren sein. Aber jedenfalls, wir haben nicht nur natürlich die Muslime und wir haben auf keinen Fall nur die Schiiten auf individueller Ebene. Das muss man wirklich festhalten, weil ich habe ein paar Mal gelesen, nur die Schiiten sagen was jetzt, alle anderen sagen, nein, das stimmt nicht. Erstens stimmt nicht und zweitens, sie haben viele Schiiten, die nichts sagen. Okay? Das muss man ganz klar hervorheben. Oder die falsche Sachen sagen, die zum Beispiel aus einer falsch verstandenen politischen, was sie denken, Weisheit, was aber leider eine Kurzsichtigkeit ist, sogar gegen Widerstand in Palästina sind, gegen Hamas sind. Solche Schiiten gibt es auch. Also es gibt keinen Grund, eine Rechtsschule besonders zu loben in dieser Sache. Was das Nationale angeht, es gibt nicht sehr viele schiitische Staaten. Okay? Es ist eine relativ kleine Gruppe. Libanon ist jetzt kein schiitischer Staat, sondern wir haben im Libanon eine sehr große, wirkungsvolle Widerstandsorganisation, die übrigens warum gegründet wurde? Weil die Israelis eingefallen sind im Libanon. Ja, auch die Hamas ist eine Widerstandsorganisation. Alles, was wir sehen, hat Israel selber initiiert durch ihre Attacken. So, wir haben natürlich die Islamische Republik Iran, wir haben Teile des Iraks, wir haben Jemen mit riesigen Demonstrationen, aber ohne politische oder militärische Kraft. Und dann haben wir natürlich die große arabische Welt. Und das ist ein Dilemma, was wir seit Jahrzehnten haben, spätestens seit Yom Kippur, also seit 73. dass die arabischen Staaten, vor allem die umliegenden, also insbesondere Jordanien und Ägypten, das sind ja ihre eigenen Leute. Also auch ethnisch, familiär, Ägypten und Gaza. Gaza gehörte Jahrzehnte zu Ägypten. Das sind ihre eigenen Leute, ihre Familienmitglieder. Jordanien, ein weiter Teil der Bevölkerung des heutigen Jordaniens, sind einfach Nachkommen von Nakba-Flüchtlingen, Palästinensern. Und die sind politisch unglaublich schwach. Der Fall schwach ist vielleicht sogar noch zu wenig gesagt. Es ist eher politisches Verrätertum, Abhängigkeit vom Westen. Wir haben auch gesehen, wie jetzt der amerikanische Außenminister hingeht zum jordanischen König und sich dort bespricht, während er derjenige ist, der alle Massaker Israels unterstützt. Und der jordanische König hat gesagt, ich möchte nicht, dass das überspringt auf uns, das soll mit uns Jordanien nichts zu tun haben. So, das ist eine völlig absurde Situation. Aus meiner Sicht wären die muslimischen Bevölkerungen in Ägypten und Jordanien aufgerufen, einen Druck auszuüben auf ihre eigenen Regierung, ihre eigene Führung. Und das könnten sie. Und wenn sie das könnten, dann würde sich da noch viel mehr ändern. Und dann würde diese um sich schlagende Unrecht würde dann schneller fallen.
Ja, das ist tatsächlich so. Und das beobachtet man leider immer wieder. Wir kommen so langsam zum Schluss. Ich denke, wir haben viele, viele wichtige Punkte, hast du da auch angesprochen gehabt. Vor allem, wie dieser Konflikt zustande kam. Ich denke, du hast da wirklich viele Missverständnisse aufgeklärt, weil viele denken wirklich, Zweiter Weltkrieg, Juden wissen nicht wohin, zack, nach Israel und nehmen das einfach ein. Aber wir sehen, da steckt wirklich viel, viel mehr dahinter. Also das war wirklich sehr, sehr interessant. Was denkst du, wie es jetzt weitergehen wird? Also was ist so deine Zukunftsprognose? Jetzt aktuell sind wir ja gerade dabei, dass die Bodenoffensive ja verschoben wurde. Du sagst, jetzt wegen dem Wetter ist offensichtlich eine ganz, ganz schlechte Ausrede. Wenn die es tun würden, kann es wirklich schlimm enden. Wenn die es nicht tun, die Glaubwürdigkeit würde noch mehr darunter leiden. Also was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Weil letztendlich muss man ja auch eine Sache festhalten. Es war ja die Rede davon, dass man ja die gesamte Hamas auslöscht. Wie soll das möglich sein, ohne die gesamte Ethnie auszulöschen? Also wenn man, weil jeder tote Hamas-Kämpfer wird einen weiteren Extremisten erzeugen, weil er ist auch der Bruder, der Sohn, der Vater von irgendjemandem.
Genau, was die Israelis dann Extremisten und
richtig, nennen, was sie dann Extremisten
und Terroristen natürlich.
Und die wachsen dann natürlich damit auf. Und es ist nicht, da muss man jetzt kein Hellseher für sein, ja, das dass recht. Diese Leute sich dann auch irgendwann dieser Widerstandsbewegung anschließen ja. Und die Spirale wird immer größer und größer.
Du hast recht, das ist das zionistische Dilemma. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, und die wurde schon vor Jahrzehnten in den zionistischen Kreisen diskutiert, bei deren Philosophen, Historikern, Militärhistorikern, ich habe gerade in meinem Kanal darüber gesprochen, ist die komplette Vertreibung. Das ist die einzige Lösung, die bei ihnen sozusagen wirklich eine Endlösung schafft und bei der jetzt offensichtlich welche von einer Endlösung träumen. Ich habe von verschiedenen Ideen gehört von Politikern, wir müssen nicht nur Gaza, wie sie es nennen, planieren, also komplett zerstören und dem Erdboden gleich machen und die Bevölkerung verjagen, große Teile der Bevölkerung töten und verjagen nach Ägypten, sondern wir müssen die Gelegenheit auch noch nutzen und jetzt in den Libanon einfallen. Ja, wir müssen in den Libanon einfallen, wir müssen Regime Change machen, wir müssen auch Hezbollah-Widerstand im Libanon komplett zerstören. Das ist jetzt sozusagen die historische Gelegenheit. Und das Argument ist nicht völlig schwachsinnig. Es ist schwachsinnig, dass sie es machen könnten, weil sonst würdet ihr nicht da an Tag 1 direkt Amerika und Europa um Hilfe bitten. So, das heißt, wir haben einen Unterschied zwischen dem Wunsch und der eigenen Stärke. Was nun wirklich kurzfristig passieren wird, ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht wissen. Die Dinge sind nicht vorhersehbar. Es wäre nicht realistisch, wenn ich jetzt sage, jetzt passiert das, dann passiert das. Keine Ahnung. Und ich glaube, es gibt keinen, der das weiß. Es sind verschiedene Szenarien denkbar. Die haben wir auch schon besprochen. Sowohl komplette Eskalation, als auch eingedämmte Eskalation, als auch, man stelle sich vor, vielleicht ist es möglich, dass sogar diese Bodenoffensive noch abgesagt wird. Nicht unmöglich. Wenn sie irgendwie präsentieren können, wir haben die Führer der Hamas getötet, wir haben das angerichtet, dann können sie es vielleicht ihren eigenen Leuten verkaufen. Mit drei Fragezeichen. Sehr schwierig, weil sie haben es angekündigt. Netanyahu, denke ich, kann ich sagen, wird fallen. Und zwar so oder so. Spielt keine Rolle, wie erfolgreich sie sein werden, weil das Anfangsproblem, er konnte es nicht verhindern. Ja, er konnte es nicht verhindern, dass der Widerstand erfolgreich sein würde. Er wird aus seiner Sicht politisch fallen in Israel, was aber für das unterdrückte Volk keine Rolle spielt, weil seine Gegner und Ersatz im Israel sind genauso, was die Palästinenser betrifft. Langfristig aber können wir etwas sagen. Und das ist eine einfache Analyse. Wenn die Schwäche stärker wird, also die Schwäche immer größer wird, ja, wir sehen eine eklatante Riss von jeglicher Abschreckungsfähigkeit. oder sogar Einsturz jetzt. Und in diesen Tagen wird das sogar noch mehr. Gleichzeitig die einzige Supermacht, auf der alles basiert, sich entscheiden muss, ob sie nun wirklich noch mit China konkurrieren will oder ob sie einfach mit untergehen möchte. Dann denke ich, kann man strategisch mit größter Hoffnung und großer Zuversicht und politischer Sicherheit sagen, dass das Apartheid-System keinen langen Bestandteil mehr haben wird und nicht im Erwachsenenleben unserer Kinder eine Realität sein wird.
Ich glaube, da können wir nochmal dieses Zitat aufgreifen mit Amerika hat keine langjährigen Freunde oder Feinde, sondern nur Interessen. Und diese Interessen können sich von Tag zu Tag ändern. Und da wäre es quasi nicht ganz unrealistisch, wenn irgendwann der Tag kommt, wo Amerika sagt, Israel liegt nicht mehr in unserem Interesse, wird fallen gelassen, so wie sie ja viele Staaten vorher auch fallen gelassen haben.
Genau, es gibt Unterschiede. Der eine große Unterschied ist der gleiche, wie es bei den Briten war, im Gegensatz zu Saddam. Es gibt sehr starke zionistische Lobby im Höchsten der amerikanischen Politik. Also Anthony Blinken ist ja selber ein Zionist und er hat gesagt, als er jetzt hingeflogen ist, ich komme nicht nur als US-Außenminister, ich komme vor allem als Jude. Das hat er selber so gesagt und Jude ist hier nicht ein Anhänger einer Religion, sondern er ist Zionist. Ja, das ist ja auch ihr typischer Trick, dass man hier Anhänger von Religion
Mose vermischt mit Zionismus. Genau.
Ich glaube, den Punkt brauchen wir auch nicht.
Genau, das ist ein klarer Punkt, dass wir sehen das hier. Also das heißt, sie haben starke Interessenvertretung noch. Und da gibt es in den USA dann einen Kampf. Ja, es gibt auch intern einen Kampf. Die einen sagen das, was du gesagt hast, US-Interessen. Die anderen sagen, das ist die zionistische Abteilung in den USA, wir interessieren uns gar nicht für US-Interessen. Wir interessieren uns nur für Zionismus. So, trotzdem glaube ich, die USA, es spielt keine Rolle, wie die USA sich entscheiden. Entweder sie versuchen voll reinzugehen, hinaus, dann werden sie noch schneller absteigen gegenüber China und gegenüber insgesamt multipolarer Welt, die sich immer mehr emanzipiert von USA. Oder sie entscheiden sich, nein, wir geben den ganzen Westasien auf und versuchen mitzuhalten. Dann geht Apartheid auch unter. Also alle Wege scheinen zum Gleichen zu führen. Und das ist, glaube ich, eine sehr hoffnungsvolle politische Aussicht.
Vielen, vielen Dank, Bruder Hussein, für diesen aufschlussreichen Dialog. Es war uns wirklich eine große Freude und Ehre und auch wirklich sehr, sehr interessant im Gespräch mit dir. Wir werden weiterhin die Situation verfolgen, hoffen natürlich auch auf deine Videos, dann, die weiterhin immer dazu beitragen, aufzuklären. Nicht nur die muslimische Welt, sondern wirklich die gesamte deutschsprachige Bevölkerung. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast.
Ich habe es sogar.
Dann, inshallah, bis zur nächsten Folge. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.